Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Herzlich willkommen zur neuen Tala und Tala-Folge. Mein Name ist Tobias Siebel und mit dabei ist Tobias Pusch, Co-Host und Produzent des Podcasts.
Ja, genau. Und was man in diesem Kontext vielleicht noch erwähnen sollte, Tobias Siebel, mein Co-Host, ist der Gründer der Tala und Tala-Konferenz, die ja im September wieder im Kloster Volkenroda stattfinden wird. Und ich glaube, es gibt sogar noch ein paar Resttickets.
Wenige Tickets, aber du verstehst das System Audio. Man muss leider oft wiederholen. Alle, die schon ein Ticket haben, können ja kurz skippen.
Genau. Aber du hast uns heute wieder einen Gast eingeladen und das ist ja jemand, ich mache ja auch ganz viel im Bereich Mobilität und deswegen fand ich das total cool, dass du uns jemanden eingeladen hast aus dieser Ecke und zwar Henning Tegner. Der ist Geschäftsführer der KCW GmbH in Berlin und Hamburg. Das ist ein Unternehmen, das im Bereich Verkehrsberatung unterwegs ist, aber keine Sorge für alle, die keine Mobilitätsthemen mögen. Wir reden hier heute nicht primär über Mobilitätsthemen, eher am Rande, sondern wir reden über was ganz anderes, denn da hat der Henning Tegner sich sehr intensiv mit beschäftigt mit dem Thema. Worum geht es, Tobias?
Ja, also wir arbeiten eigentlich am Thema Mobilität die Frage ab, gibt es eine moralisch-ethische Pflicht zum Verzicht? Und da hat er sich in der Corona-Zeit und darüber hinaus als Geschäftsführer tatsächlich auch im Kloster Volkenroda beschäftigt mit Themen dieser Art und vor allen Dingen auch mit Kant, dem Philosophen, den der ein oder andere ja kennt.
300 Jahre, alles Gute, lieber Emanuel.
Genau, immer noch einer der prägendsten Denker der Geschichte, kann man nicht anders sagen. Ja. Und wie gesagt, jetzt das Kant-Jahr 2024, da steigen wir auch mit ein, aber keine Sorge, es wird nicht zu akademisch-theoretisch, sondern das ganze Thema hat ja den Aufhänger, er hat da auch mehrere Artikel zugeschrieben, dürfen wir noch Auto fahren beispielsweise?
Ja, vor allem, er spitzt das ja total schön zu. Ne? Seine Frage ist ja, darf ich eigentlich mit meinem dieselgetriebenen SUV so eine Freizeitspritztour machen, so sinngemäß? Darf ich das? Oder ist das eigentlich moralisch verwerflich, weil es darum geht, den Planeten zu retten? Das sind schon, ist eine sehr spitze These, die er da aufstellt. Und anhand dieses Leitsatzes gehen wir so verschiedene Themen durch. Wir kommen auch recht schnell darauf, dass es ja eigentlich um das Thema Konsum geht, nicht nur um Autofahren oder Mobilität. Und ja, die Frage ist wirklich, wirklich interessant. Dann müssen wir uns alle ein bisschen zurücknehmen. Ja, am besten einfach mal reinhören, oder?
Ja, und was ich auch noch gut finde, ist, er hat zwar spitze Thesen, aber auf der anderen Seite polarisiert er jetzt nicht so um der Polemik willen, sondern er macht auch deutlich, dass Moral und Ethik auch von den subjektiven Umständen und individuellen Möglichkeiten abhängt. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Und auch so das Gegensatzpaar zwischen Neigung und Pflicht. Philosophen wissen damit was anzufangen, aber er versucht das auch uns allen anderen hier zu erklären. Und ja, irgendwie eine spannende Folge.
Ganz wichtiger Punkt, finde ich auch. Ein jeder nach seinen Möglichkeiten. Aber was heißt das überhaupt? Na, also da ist es wirklich, wirklich, wirklich Themen, die mich persönlich auch sehr bewegen. Und deswegen habe ich das Gespräch auch sehr genossen.
Wunderbar. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Henning, herzlich willkommen im Tala und Tala Podcast. Wie schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Wie kommt es, dass sich ein Geschäftsführer mit ethischen Fragestellungen auseinandersetzt?
Also ich glaube, die meisten Geschäftsführer, es gibt natürlich welche und das ist bei unseren Gründern auch so, die leben zu 120% fürs Unternehmen und fürs Geschäft. Ne? Aber es gibt eben auch viele Geschäftsführer, die suchen sich doch nur so 2, 3 Hobbys, 2 Themen nebenher. Und ich habe tatsächlich auch durchaus unter Betreuung mal eine Zeit lang nachgedacht, womit will ich eigentlich mal wieder mit Publikation die Bühne betreten. Ich habe da tatsächlich auch eine Strichliste, eine Kriterienliste angelegt und kam dann irgendwie zu dem Thema, es ist, glaube ich, die Ethik der Mobilität, die mich noch beschäftigen könnte.
Und Mobilität
abseits der Ethik ist ja auch das, womit du dich tagtäglich als Geschäftsführer beschäftigst. Von daher ist es ja dann doch wieder sehr nah auch am Job. Kannst du erzählen, was du genau machst als Geschäftsführer? Wo bist du tätig? Wie heißt euer Unternehmen und was macht ihr da?
Ja, ich bin seit 2006 beim Beratungsunternehmen KCW tätig. Das war früher mal beim Hamburger Verkehrsverbund angesiedelt und sollte sich um den Wettbewerb, daher KCW Kompetenzcenter Wettbewerb, den aufkommenden Wettbewerb im Busverkehr kümmern. 2003 ausgegründet, dann sind die Gründer nach Berlin gegangen, aber wir haben immer noch ein großes Hamburger Kollegium dort mit eigenem Standort. Und wir beschäftigen uns tatsächlich mit allen Fragen des öffentlichen Verkehrs, also weniger mit der Automobilität. Und konkret bin ich für Bahn und für Finanzierungsthemen zuständig. Wenn du also sagst, ich kümmere mich sehr stark um Mobilität, dann merke ich das im Alltag manchmal gar nicht so sehr, wenn ich also viel Zeit und Aufwand verwende, irgendwelche Finanzierungsverträge zu formulieren. Wahnsinn.
Du bist also Finanzen und Politik bist du eher dann gefühlt.
Ja, es ist tatsächlich so, es ist Vertragsökonomie, ja, und da kommt mir dann mein Studium als Volkswirt so ein bisschen zugute. Wir arbeiten auch viel mit Juristen, mit Verkehrsplanern, aber auch mit Biologen und Betriebswirten und Volkswirten zusammen.
Was sind gerade die heißen Eisen im Bereich Mobilität aus deiner Sicht?
Also weit uns das betrifft, ist es einerseits die Umstellung der Züge auf batteriebetriebene Züge, auf Akkuzüge. Da, wo das Netz nicht elektrifiziert werden kann oder auf absehbare Zeit nicht elektrifiziert werden kann. Dann haben wir natürlich das ganze Thema Qualitätsprobleme und Fachkräftemangel. Das spielt auch eine Riesenrolle bei der Akquisition von Zugführern, von Lokführern. Eine sehr große Herausforderung. Dann haben wir die vielen Baustellen von der Deutschen Bahn. InfraGo heißt ja die neue Infrastrukturgesellschaft. Die neue Herausforderung dann errichtet an die Baustellenkommunikation in der Masse. Das ist ja gar nicht mehr verkraftbar für den Fahrgast, ja. Und jeder gedruckte Fahrplan ist eigentlich nach 2 Tagen schon wieder Makulatur. Dann haben wir das Thema Clean Vehicle Directive. Das ist eine europäische Direktive, die sagt, dass auch die Busflotten ab jetzt bis ab 2026 dann nochmal verschärft auf elektrische Antriebe umgestellt werden müssen. Und das heißt überwiegend werden es dann Batteriebusse sein. In geringerem Maße wahrscheinlich Wasserstoffbusse. Das sind große Themen, jedes für sich und in Summe dann auf jeden Fall auch viel. Das Deutschlandticket beschäftigt uns, obwohl wir gar nicht so sehr in diesen Tariffragen, dafür haben wir Kooperationspartner, obwohl wir gar nicht so sehr in Tariffragen die Experten sind. Das Deutschlandticket wird ja gerne verkauft als etwas, was Bürokratie abschafft, was ganz einfach ist. Und leider ist im Hintergrund das Gegenteil der Fall, ja, dass also wirklich auch Landkreismitarbeiter an der Abrechnungsprozedere verzweifeln. Und dann auch ab und zu mal den Berater fragen, ob der nicht sein Verzweiflungspotenzial da zur Verfügung stellen möchte.
Und vor allem geht es ja auch darum, dass natürlich die Systeme, also die Verkehrsträger ja auch an ihre Grenzen oder über ihre Grenzen geraten, nicht? Also wenn man quasi, ist eine Henne-Ei-Problematik, irgendwo mit muss man anfangen. Aber wenn man quasi erst die Türen aufmacht und dann anfängt für die Party einzukaufen, dann kann das auch mal dazu führen, dass Leute die Party nicht ganz so gut finden. Ne? Machen wir es auch schlauer, erst für die Party einzukaufen, auch wenn man nicht weiß, wie viele Gäste kommen, und dann die Türen zu öffnen. Ne?
Aber es gibt auch schnelle Lieferdienste mittlerweile.
Ja, aber nicht in dem Bereich. Da gibt es eher sehr langsame Lieferdienste.
Okay. Ja, gut.
So, zum Beispiel eine Strecke, mal einen Tunnel bauen oder sei es auch nur das Rollmaterial zu bestellen. Das sind ja auch riesige Investitionszyklen. Ne? Das wird ja über, weiß ich, 30 Jahre mindestens abgeschrieben. Das machst du halt nicht mal eben. Das kaufst du anders als einen Kasten Bier, sag ich mal.
Das ist genau so.
Neben diesen heißen Eisen oder gerade auch, weil es so heiße Eisen sind, hast du dich dann tatsächlich auch im Kloster Volkenroda, wenn ich das richtig verstanden habe. Das kennen wir Thaler und Thaler Community ja auch ganz gut. Unsere Location. Hast du dich mit Ethik und Co. beschäftigt? Was genau machst du da?
Ich fange tatsächlich kurz bei der Geschichte an. Das war ja auch keine Selbstverständlichkeit. Tatsächlich ist Corona dafür verantwortlich. Ich hatte dann doch relativ nach einigen Monaten als Sicherheitsbeauftragter im Unternehmen festgestellt, dass ich, egal wann das endet, danach doch erstmal eine Auszeit brauche. Und hatte dann überlegt, womit verbringst du die? Und bin dann zum Ergebnis, anhand des Kriterienkatalogs zu kommen, zum Ergebnis kommen, Mobilität und Ethik, das kann sein. Und dann habe ich überlegt, wo willst du denn in Ruhe mal schreiben? Das geht nicht im Büro und ich habe auch eine quirlige, lebendige Familie. Und bin dann durch Webrecherche auf das Kloster Folgenroda gekommen. Das Kloster Folgenroda wirbt ja damit auch, bei uns kann man an den Gebetszeiten teilnehmen, aber man muss es nicht. Und mein fester Vorsatz war, ich nehme da nicht dran teil, ich will da schließlich meinen Aufsatz schreiben. Und das hat schon nach der ersten Gebetszeit, dem Abendgebet, dann schon nicht mehr geklappt. Und fortan war es dann wirklich für mich das Ora et Labora und tatsächlich auch ein gutes Vorankommen. Und ab und zu trifft man im Kloster auch immer mal Leute, mit denen man solche Fragen diskutieren kann.
Und was ist dabei rausgekommen jetzt konkret beim Klosteraufenthalt?
Ja, also beim ersten, das war ja schon 2021, hatte ich einen Aufsatz geschrieben, der hat sich mit der Mobilitätsethik aus konsequenzialistischer Sicht beschäftigt. Also ganz generell die Frage, die einzelne Autofahrt, ist die überhaupt zu beurteilen aus moralischer Perspektive? Und da gibt es einen Aufsatz aus 2005 von einem amerikanischen Philosophen, der sagt, nee, die fällt überhaupt nicht ins Gewicht. Die fällt in Sachen Klimarelevanz nicht ins Gewicht und hat insofern auch keinen moralischen Gehalt. Und das ist eine provozierende These und da konnte ich mich schon eine Weile mit auseinandersetzen.
Und dann hast du jetzt einen passend zum Kantjahr dieses Jahr, also 300. Kantjahr, einen Artikel geschrieben mit dem knackigen Titel Gibt es eine Pflicht zum Verzicht? In Klammern davor noch Automobilverzicht. Was sind da deine Fragestellungen, Thesen? Da müssen wir jetzt mal eintauchen. Pflicht zum Verzicht.
Vielleicht noch kurz, wo der auch erschienen ist. Nicht, dass man sich jetzt den Spiegel kauft, sondern
Der ist im internationalen Verkehrswesen erschienen, genauso wie der Vorgänger aus 2022. Und es ist für die Zeitung, Fachzeitschrift eigentlich eher ungewöhnlich, weil es eher um technisch-betriebliche Themen geht. Aber die Redaktion hat gesagt, so Kantja passt es schon, sich auch mal mit Pflicht auseinanderzusetzen. In diesem Zusammenhang, genau. Ja, was sind die Thesen? Also zunächst mal die Fragestellung, ne, wenn schon die Konsequenz einer Automobilfahrt so gering ist, dass sie klimapolitisch nicht ins Gewicht fällt, dann hatten mich meine Kollegen gefragt, die ja alle tatsächlich ÖPNV-affin sind, fahrradaffin und aber auch alle eine gewisse emotionale Distanz zum Auto haben, haben mich gefragt, gibt es da nicht irgendeine andere Begründung? Da muss es doch im Bereich der Pflichtenethik was geben. Und so bin ich dann dazu gekommen und habe es untersucht und habe mich auch gefragt, irgendwas muss ja sein. Ja, entweder gibt es diese Pflicht oder es gibt sie nicht. Dass man da anschließend ganz ohne Antwort dasteht, das konnte ich mir eigentlich nicht vorstellen. Dass am Ende mehrere Antworten sind, mehrere mögliche Antworten, das hatte ich ja fast schon befürchtet.
Willkommen in der Welt der Philosophie und genau. Theologie und Co.
Genau. Ja, wir wollen ja vielleicht jetzt nicht zu sehr in Kant eintauchen, aber nehmen wir, sehr bekannt ist ja seine Universalisierungsformel. Die Universalisierungsformel, nennen wir sie mal kurz UF, dann können die Versprecher nicht mehr passieren. Die besagt, stelle die Grundsätze deines Handelns, die Maxime so auf, dass sie allgemeines Gesetz werden könne. Ja, und es ist die Frage, wie nähert man sich dem mit der Fahrt eines Autos zu puren Erholungszwecken, also auch noch ein Diesel-SUV habe ich dann genommen.
Und, na klar.
Ja, na klar. Und da arbeitet ein Elektroauto, da wäre es ja schon nicht mehr so spannend, die Frage. Und da arbeitet Kant immer mit der Umkehrung. Also er fragt, kann es denn allgemeines Gesetz sein, dass ich also hemmungslos und ohne Schranken schrankenlos mit dem SUV durch die Gegend fahre und mich das alles nichts angeht? Und da kann man dann relativ schnell zum Ergebnis kommen, das kann schon deshalb nicht allgemeines Gesetz sein, weil relativ sicher ist, dann werden die Ressourcen irgendwann knapp und dann wird die Politik eingreifen müssen. Insofern kann zumindest das kein allgemeines Gesetz sein und insofern kann man feststellen, es gibt zumindest kein moralisches Recht auf unbegrenzte Mobilität mit unbegrenzten Emissionen. Das führt natürlich noch nicht so weit zur Frage, wie muss denn Mobilität beschränkt werden? Soweit kommen wir damit Kant dann nicht.
Aber damit hast du dich ja auch in gewisser Weise beschäftigt. Wie kommt man da hin? Also zumindest suggeriert das ja dein Titel. Spoiler, wir haben das natürlich auch gelesen, klar. Wie bist du dann weiter vorgegangen, um das zu prüfen? Und weil du sagtest, da kommen mehrere Antworten am Ende auch bei raus.
Ja, es haben sich ja andere Philosophen auch noch mit der Pflichtenethik beschäftigt und dabei festgestellt, das wundert uns jetzt nicht, dass auch Pflichten kollidieren können. Bei Kant war das ja im Grunde nicht möglich. Es hat ihn vielleicht auch nicht so sehr interessiert. Auch die Beispiele, mit denen er gearbeitet hat, die sind immer so relativ glasklar. Ne? Versprechen muss ich halten, ich darf nicht lügen. Alles tief recht eindeutig und vielleicht nicht ganz so komplex. Also der schottische Philosoph David Ross hat einen Kriterienkatalog oder Pflichtenkatalog erstellt. Er nennt die prima facie Pflichten und er ist der Auffassung, aus diesen Pflichten kann man sich eigentlich fast eine Lösung für jedes praktische moralische Problem basteln. Baukasten, so würde ich es mal nennen, despektierlich. Und zu seinen Pflichten gehören neben Treue und Dankbarkeit auch Gerechtigkeit, Wohltätigkeit oder anderen keinen Schaden zufügen. Und jetzt kann man mal genau austarieren anhand des Beispiels mit der Erholungsfahrt. Vielleicht habe ich Freunden versprochen, komm, wir fahren am Wochenende ins Grüne. Aus Dankbarkeit habe ich das getan und dann möchte ich ja auch treu sein, das Versprechen nicht brechen. Ich möchte meine Dankbarkeit äußern und kann nicht einfach sagen, ach, wisst ihr, ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen bekommen, ich möchte doch nicht fahren, weil ich könnte dadurch ja anderen in der Zukunft Schaden zufügen, die dann von den klimapolitischen Folgen oder von den Klimafolgen unserer Autofahrt betroffen sind. Und so kann ich je nach Gewichtung und Abwägung dieser Pflichten dann schon zu einem konkreten Ergebnis kommen. Das ist sicherlich eine sehr pragmatische Möglichkeit. Und noch pragmatischer wäre dann die Möglichkeit zu sagen, naja, wenn das Gewissen so groß ist, dann gucke ich doch mal, wo fährt die S-Bahn hin in Berlin? Wo ist das immer ein Thema? Ne? Wo fährt die S-Bahn ins Grüne? Gibt es schöne Ausflugstipps? Oder setzen wir uns alle mal aufs Fahrrad, wenn das Wetter passt? Dann habe ich das Problem natürlich auch umschifft. Das ist eine Möglichkeit, an Pflichtenkollisionen heranzugehen. Vielleicht kennt ihr die berühmte Diskussion zwischen Kant und Schiller. Professor Schiller hat dann dem Kant vorgeworfen.
Da habe ich, glaube ich, Fußball gesehen, als das lief. Ja. Ja.
Bei Kant hätte man immer den Eindruck, man dürfe nicht aus Neigung handeln, ja, also seine Pflicht nicht aus Neigung verfolgen. Und Kant hat das dann abgelegt. Am Ende waren die sich irgendwie einig, dass das Pflicht und Neigung, dass sich das nicht widerspricht. Man dürfe auch aus Neigung seine Pflicht verfolgen. Es waren ja beides zwei große Alpha-Tiere und die haben sich dann irgendwie formal geeinigt. Die neuere Forschung ist der Auffassung, sie haben sich eigentlich nicht geeinigt, sie hatten nur keine Lust, dass diese Kontroverse weiter zu verfolgen oder haben da auch keinen Gewinn drin gesehen. Ja, in der neuen Forschung kommt dann die Frage auch auf, wie bringe ich Pflicht und Neigung in Übereinstimmung?
Und da wenn du von Neigung sprichst, ich glaube, Pflicht ist den Leuten ein Begriff, aber wenn du als Philosoph jetzt von Neigung sprichst, was meinst du dann mit Neigung?
Ja, ich gehe wieder zurück auf mein Beispiel. Die Pflicht könnte sein, die Fahrt zu unterlassen. Ich lasse jetzt mal die Pflichten gegenüber den Freunden weg. Aber meine Neigung ist jetzt, ins Grüne zu fahren. Ich möchte ins Grüne fahren und es ist mir auch egal, dass ich dabei Abgase in die Luft puste. Die Frage ist natürlich, kann man diese Neigung immer nur als Gegenteil zur Pflicht sehen oder kann ich auch eine Neigung zur Pflichtausübung identifizieren oder ausarbeiten? Und ich glaube, es gibt bestimmte Menschen und auch so durchaus Soziotope in den Großstädten, die schaffen das, ja. Das ist dann so, sind dann so Communities, die sagen, ich möchte autofrei wohnen oder ich möchte viel mit dem Fahrrad machen. Die bestärken sich auch gegenseitig und dabei wird das, was andere als Pflicht ansehen, für die dann zur Neigung. Das geht mir aber jetzt ein bisschen zu schnell, sondern in der Forschung, die hat dann den Umweg über die Werte und Wertefindung gefunden oder gesucht, jedenfalls gesucht. Und ich finde das ganz überzeugend. Es gibt bestimmte Werte, die sind nach Auffassung derjenigen, die wertorientierte Philosophie betreiben, so offensichtlich und so wesentlich, dass eigentlich niemand dran vorbeikommt. Und das kann eben sein, die Würde der Menschen, der Mitlebenden, der nachfolgenden Menschen, der Generation. Das kann sein, dass überhaupt die Welt als bewohnbare Welt, auch mit der Natur, wie wir sie vorgefunden haben, bewohnbar bleibt und erhalten bleibt. Und wenn ich diese Werte mir zu eigen mache, gibt ja viele Menschen in meinem Umfeld, die dazu beitragen. In der Erziehung wird uns das ja auch durchaus vermittelt, dass die Erde lebenswert ist und auch bleiben soll. Dann haben diese Werte einen so starken Charakter, dass es zur Pflicht wird, sie zu verfolgen. Und dann entwickle ich eben nicht nur eine Pflicht zu diesen Wertungen, sondern auch eine Neigung heraus. Ich habe sie ja im Grunde mir selbst zu eigen gemacht und es sind Werte, die ich gerne verfolgen möchte. Und daraus heraus die Pflicht zu entwickeln, dann auch dafür entsprechend zu tun, zu handeln, das wäre dann die Übereinstimmung von Pflicht und Neigung. Klingt etwas kompliziert, aber die Neigung kann immer in zwei Richtungen gehen. Ne? Die Neigung kann gegen die Pflicht arbeiten, die kann aber auch mit der Pflicht arbeiten. Ja.
Ich finde das gar nicht so unnormal eigentlich, so dass man, also natürlich fällt in die Pflicht deutlich leichter, wenn man die Neigung hat. So, das ist ja toll, wenn das zusammenfällt und in manchem, ich meine, das hat man im Leben vielleicht auch schon erlebt im eigenen, dass sich vielleicht auch mal sowas, eine Neigung auch ändert. Und auf einmal fällt einem was leicht, was einem vorher schwer gefallen ist. Oder man macht etwas mit Freude, was einem vorher einfach nicht von der Hand gehen wollte. Also ich kann das schon ganz gut nachvollziehen. Und vor allem, ich würde das Thema gern ein bisschen weiten. Also nicht nur auf das, wie soll man sagen, Streitthema Verkehr lenken, wo ja nun es vielleicht auch Leute gibt, die zum Beispiel die persönliche Mobilität sehr vehement vertreten.
Ja, manche, da muss ich eigentlich mal einhaken.
Manche ja sogar mit Grund, Tobias, weil sie ja auf dem Land wohnen. So, ich wohne auch auf dem Land, aber zum Glück mit Bahnanschluss. Also an sich geht es ja um Konsum. Also das ist halt keine reine Mobilitätsfrage. Ne? Wenn ich mir überlege, was würde eigentlich passieren, wenn sich jeder ohne Ende Päckchen bei Amazon bestellt oder bei noch böseren Versendern wie jetzt Temu oder Shein, was würde dann da am Ende bei rauskommen? Was für eine Welt würden wir dann vielleicht auch leben? Und ginge das überhaupt, ne?
Ich würde da gerne aber einmal einhaken, weil ich finde, in der Debatte, du hast es ja gerade auch genannt mit den Communities in den Großstädten. Wie schätzt du das denn ein mit Pflicht und Neigung? Die Neigung kann natürlich höher sein, wenn die Optionen, also du hast es gerade gesagt, welche S-Bahn fährt denn ins Grüne, wenn ich solche Optionen auch habe. Jetzt gibt es natürlich in Deutschland auch viele Bereiche, und das ist ja meines Wissens auch, der Großteil der Bevölkerung lebt ja nicht in den Großstädten. Wie sieht es denn da dann aus mit Pflicht und Neigung, jetzt zum Beispiel auf die Individuallösung wie Auto zu verzichten?
Aber wir reden ja nicht über Autoverzicht, ne? Wir reden ja eigentlich über Spaß, in Anführungszeichen Spaßverzicht, ne? Es geht ja eigentlich um eine Freizeitfahrt dass du nicht mehr zur Arbeit fahren darfst.
Ja, aber die Neigung kann ich ja dann vor allen Dingen entwickeln, wenn es auch Optionen gibt, ne? Die da sind. Aber in vielen für die Freizeitfahrt, aber auch sonst. dann brauche ich ja auch. Ich brauche ja Lösungsangebote. Wie schätzt du das ein, Henning? Ist das, wenn du von Pflicht und Neigung bezüglich Automobilität sprichst? So?
Ja, der Hans Reiner, der sich hier als Philosoph intensiver mit Pflicht und Neigung auseinandergesetzt hat, hat dann auch festgestellt, die persönliche Situation, die persönliche Lage spielt auch eine Bewertung, eine Rolle bei der moralischen Bewertung von Handlungen. Und wenn ich eben wenn die U-Bahn vor meiner Haustür fährt, also hoffentlich ein bisschen weiter weg, ja, vor meiner Haustür fährt, dann kann ich sie eben auch nutzen. Und wenn ich sie dann nutze, dann habe ich noch nicht mal das Recht, mich moralisch besonders toll zu fühlen. Und umgekehrt habe ich auf dem Land ja, wenn es gut läuft, dann vielleicht auch Platz für ein Elektro-PKW und eine Steckdose. Das ist hier im dicht besiedelten Schöneberg eine andere Nummer. Und da muss ich, wenn ich den entsprechenden Geldbeutel habe, auch nicht besonders moralisch stolz drauf sein, dass ich das dann tue. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, ja, jetzt kann man sagen, aus Pflicht, begünstigt durch die besondere Lage, die besondere Situation. Und diese Chance nicht haben, ne? die Chance nicht haben, die vielleicht auch den Geldbeutel nicht haben, da sieht die Situation etwas anders aus, ja.
Also ist das wieder so ein Fall von die Moral kommt nach dem Fressen, so ungefähr. Das heißt, Pflicht und Co.
Ich kann ja den Menschen tatsächlich das Sozialticket im ÖPNV zur Verfügung stellen oder jetzt das meinetwegen auch das Deutschlandticket, wobei es für einige Sozialschwache auch schon wieder eine Nummer zu teuer ist. Aber das hilft dir eben auf dem Lande auch nur begrenzt weiter. Ne? Und das zeigt, dass man tatsächlich erst, wie war das, für die Party einkaufen sollte und dann zur Party einladen. Ja.
Also ich glaube, da geht es natürlich auch um die moralische Frage, Tobias. Das macht natürlich einen Unterschied, wenn wir das, wie von mir erhofft, das Thema jetzt ein bisschen weiten auf Konsum. Und ich kann ja schlecht jemandem vorwerfen, dass er seine Sachen, seine Klamotten bei Kick kauft und nicht beim nachhaltigen, irgendwie, keine Ahnung was, VD, wenn die Sachen bei VD 10-mal so teuer sind und der nicht genug zu beißen hat, ne? Also ist ja ganz klar, dass das irgendwie miteinander verzahnt ist und das natürlich aus mehr Möglichkeiten, die du hast, sei es jetzt mehr Optionen, dich fortzubewegen oder mehr Geld, was du ausgeben kannst, erwächst natürlich auch eine größere Verantwortung oder Verpflichtung.
Würdest du dem zustimmen, Henning? Also je mehr Möglichkeiten, desto mehr Pflicht?
Dem stimme ich zum einen zu und zum anderen müssen wir aufpassen, dass wir keine Scheindebatten entfachen, ja, so nach dem Motto, die Ärmsten unter uns, die verursachen die meisten Emissionen. Das ist ja genau nicht der Fall.
Ne? Das Gegenteil ne? Ist der Fall.
Ja. Genau. Aber so bei Bio-Lebensmitteln ist das, finde ich, immer so ein schönes Beispiel, wo man sagt, wey, du kaufst kein Bio. So, und ich habe auch noch Zeiten, das sind nicht so lange her, wo ich mir das nicht leisten konnte. So, und ich hätte es gern gemacht, aber.
Ja, und da gibt es ja andere gibt es wiederum, die dann sagen, ja, wenn alle jetzt auf Bio umstellen würden, dann könnten wir die Welt nicht mehr ernähren oder so, ne? Also ich meine, es gibt ja immer für jede Debatte dann auch unterschiedliche Stimmen.
Den passenden Whataboutism, ja.
Ja, das wollte ich jetzt nicht machen, aber mir geht es ja darum, oder was ich spannend finde von dem, was du gerade gesagt hast, Henning, die Beachtung der individuellen Umstände, dass das schon auch in dieser moralischen Pflichtphilosophie oder in den Überlegungen, die du angestellt hast, ja auch mit anderen Philosophen, die du gelesen hast, dass das da auch eine Berücksichtigung findet. Dass wir nicht sagen können, ich kann jetzt aus Berlin heraus, aus welchen Umständen auch immer heraus, eine allgemeine Pflicht auf Verzicht XY loslassen und egal wie die Umstände bei den anderen sind, das gilt jetzt für jeden. Oder habe ich dich da richtig verstanden?
Ich sehe das so. Wir müssen natürlich abgrenzen zur Politik. Die hat nochmal ganz andere Aufgaben. Ne? Es geht bei Ethik und Moral ja doch häufig um das individuelle Abwägen, individuell entscheiden und das Aufstellen der eigenen Grundsätze. Und da habe ich zumindest versucht herzuleiten, dass es schon eine Pflicht gibt, sich Gedanken zu machen, wie ich meinen Beitrag leisten kann mit einem besseren oder vielleicht auch gesünderen Mobilitäts- und Lebensstil. Ich habe es ja auch zusammengefasst. Ne? Ausgehend von dieser durchaus furchterregenden Zahl, dass der Lebensstil eines US-Amerikaners in der Zukunft nach gewissen Berechnungen 2 Menschenleben fordert, jetzt können wir uns auch nicht unbedingt zurücklehnen nach dem Motto, wir verbrauchen ja nur etwas mehr als die Hälfte des CO2 des Amerikaners und Mobilität macht nur ein Fünftel davon aus. Es ist viel und es beeinträchtigt die Zukunft, wenn uns nicht irgendwann nochmal ganz besonders viel was Gutes einfällt, um das technologisch und mit viel Aufforstung oder viel Wiedervermohrung rechtzeitig noch aufzufangen. Es wird ja alles recht knapp. Und daher zumindest für jeden die Pflicht, sich zu überlegen, wo ist mein Beitrag, der ich leisten kann. Wie konkret der dann ist, das sollte man nicht vorschreiben. Das kann man ja auch gar nicht vorschreiben.
Das heißt, es auf die Frage, gibt es eine Pflicht zum Verzicht? Würdest du sagen, es gibt eine Pflicht zum Überlegen, wo kann ich verzichten?
So sehe ich das. Es gibt jedenfalls kein Recht kein moralisches Recht zu einem völlig uneingeschränkten Lebens- und Mobilitätsstil. Das sehe ich so.
Diese Auseinandersetzung mit diesem Thema Pflicht, ja, dann auch vielleicht die Grenzen, moralische Verpflichtung, hat das was mit dir und deiner Art, das Unternehmen zu führen, gemacht? Wo wird das für Unternehmenslenker vielleicht auch relevant, dieses Thema?
Also, dass unser Geschäft damit zu tun hat, ein gutes ÖPNV oder Mobilitätsangebot außerhalb des Individualverkehrs zu schaffen, das ist ja durchaus offensichtlich. Und natürlich nehme ich dann nochmal eine andere Position vielleicht dazu ein. Es bleibt aber schwierig, ja. Ich natürlich bei der Weihnachtsansprache kann ich jetzt meine Kollegen mal mit neuen philosophischen Anekdoten.
Ein paar Kanzitate in die Ohren hauen.
Ja, ja, genau. Ich weiß auch nicht, ob wir es gut finden, aber sie tun, machen gute Miene zum Bösen.
Sie haben die Pflicht, so zu tun.
Und zuzuhören. So zu
oder rauszugehen. Nein, die Neigung haben sie.
Ja, ich denke, wichtig ist auch in der heutigen Unternehmensführung, dass wir alle versuchen, eine wertorientierte Unternehmensführung zu betreiben. Und damit meine ich nicht den Unternehmenswert, sondern die Werte, die die Menschen, gerade auch in Zeiten knapper Fachkräfte, dann auch ans Unternehmen binden, wo sie sagen, da fühle ich mich wohl, da werden die Werte gelebt, mit denen ich was anfangen kann. Und das versuchen wir schon, das versuchen wir auch zu verkörpern. Jeder sicherlich auf eine unterschiedliche Art und Weise. Ich jetzt nicht mit dem radikalen Fahrrad fahren, ja, das wäre, glaube ich, ziemlich unglaubwürdig, wenn ich damit jetzt anfangen würde. Aber wir achten drauf und versuchen auch zu schauen in der Unternehmensführung, wo können wir die Nachhaltigkeitsziele der UN umsetzen. Das sind ja riesige Ziele, 21 Ziele, bis zum Leben unter Wasser. Ja, das können wir nicht beeinflussen, aber wir können, Emissionen, wenn wir mal fliegen müssen, was wir auch versuchen nicht zu tun, können wir versuchen, das zu kompensieren. Das machen wir auch. Wir können versuchen, Wasser zu sparen, Energie zu sparen. Das tun wir auch alles und ich glaube, das ist auch, es gehört zur DNA des Unternehmens, macht es in gewisser Weise vielleicht glaubwürdiger. Ich denke, auch bei unseren Kunden tritt so nach und nach ein Umdenken ein. Früher gehörte eben noch das große Dienstfahrzeug zum Fuhrpark des ÖPNV-Chefs. Das ist nicht mehr in dem Maße so wie vielleicht vor 20 Jahren. Und da kommen jüngere in die Verantwortung, die das anders sehen. Ja, jetzt habe ich aber schon wieder von anderen Unternehmen gesprochen und nicht so sehr von unserem. Wir sind doch alle Individualisten, ne? Und jeder bringt seinen eigenen Rucksack und seinen eigenen Wertekanon mit ins Unternehmen und mit zur Arbeit. Und man kann immer nur hoffen, dass im Angewöhnungsprozess vom Bewerbungsgespräch bis den ersten ein, zwei, drei Jahre man dann merkt, wir passen zusammen oder wir passen vielleicht auch nicht zusammen.
Was würdest du dir denn wünschen, jetzt nachdem du dich intensiv mit den philosophischen Fragestellungen rund um Ethik, Pflicht, Moral beschäftigt hast, für die Debatten in der Mobilität? Da gibt es ja viele, gerade jetzt was Automobilität angeht und Nahverkehr, gibt es ja hitzige Debatten und auch Klüfte, hat man den Eindruck so, wenn man von außen drauf schaut. Was würdest du dir wünschen für die Debattenkultur?
Ihr kennt sicherlich Heinrich Strößenreuther. Ich habe die Erinnerung aus Anfangszeiten, da war ein recht radikaler Autogegner und fanatisch fürs Fahrrad. Der hat sich ja doch zunehmend jetzt dahin orientiert, dass man nicht so sehr polarisieren sollte, sondern miteinander reden muss. Und meine Behauptung ist ja auch, dass sich die meisten Autofahrer nicht darüber identifizieren, dass sie Autofahrer sind, na, dass sie ihre Identität nicht daraus beziehen. Kann man sich vielleicht nicht bei jedem so sicher sein, aber ich würde das mal als Ausgangshypothese nehmen. Und wenn dann eine Partei sagt, alle Autofahrer wollen, dass die Radwege wieder verschwinden aus den Straßen von Berlin, dann bin ich nicht sicher, ob sie den Autofahrern da mitten Gefallen tun, weil irgendwo müssen die Räder dann ja doch wieder hin, dann sind sie eben doch auf der Straße. Das macht es ja für keinen besser und auch nicht sicherer. Also wünsche ich mir weniger Polarisierung, weniger Zuspitzung. Ich wünsche mir natürlich einen integrierten Ansatz und eigentlich auch ein differenzierteres Angebot. Also wenn ich Chancen in einer Stadt habe, Entwicklungsgebiete, Konversionsgebiete, dort autoarme Quartiere anzubieten, was ja enorm Flächen und Geld spart, ja, dann sollte ich das versuchen und dann kann ich auch niemanden zwingen, dahin zu ziehen. Aber die dahin ziehen, die wissen dann, sie kommen halt mit weniger Auto aus als der Durchschnitt der Bevölkerung.
Ja. Vor allem nochmal kurz zurück zu Heinrich Strößenreuther, dessen Thesen ich sehr interessant fand. Ich habe mal eine Podiumsdiskussion auch moderiert, wo er dann einer der Gäste war. Es geht ja auch darum, dass wir nie eigentlich in komplett trennscharfen Rollen sind. Also ich bin Autofahrer und Radfahrer. Und klar, natürlich, wenn ich im Auto sitze, dann finde ich eher die Radfahrer doof. Und wenn ich Rad fahre, finde ich eher die Autofahrer doof. Aber diese prototypische Unterscheidung ist natürlich auch total an der Realität vorbei. Und gerade deswegen gibt es bestimmt auch sowas wie ein gewisses Grundverständnis der verschiedenen Mobilitätsnutzer füreinander.
Ja, ich finde also auch ideologische Kriege gegen ein Verkehrsmittel finde ich unangebracht. Das ist aber eine andere Motivation als diese Identitätsfrage, die du gestellt hast, ne, oder die du aufgeworfen hast. Vom Nobelpreisträger Amartya Sen, der hat ja auch mal sich mit der Festlegung auf Identitäten beschäftigt und meinte, das sei ja alles doch reichlich übertrieben. Er sei eben nicht nur Inder und Nobelpreisträger, er sei auch Familienvater und benutze eben auch ab und zu mal Verkehrsmittel. Und insofern die ganze Identitätspolitik jetzt darauf zu fokussieren, das ist das Verkehrsmittel und das müssen wir ausschließlich bevorzugen, das finde ich auch bedenklich und nicht Nobelpreiswürdig so.
Aber Polarisierung ging schon immer gut. Also schon in den klassischen Medien kommt Polarisierung natürlich tipptopp an und in den sozialen Medien ja nochmal potenziert. Also insofern vielleicht auch kein Wunder, dass diese Meinung besonders hart rausgestellt wird, zumal noch bei einer Sache, wo jeder mitreden kann, nämlich Verkehrsteilnehmer sind wir alle. Zu dem Thema, das eignet sich ganz hervorragend, emotionalisiert auf eine wirklich massive Art und Weise. Das erklärt vielleicht auch so ein bisschen den ganzen Drive, der dahinter steckt und der uns manchmal vielleicht auch, der vielleicht auch dazu führt, dass wir uns selbst nicht wiedererkennen, wenn wir da in Rage geraten.
Ja, das Interessante finde ich aber auch, dass Verbote natürlich stärker polarisieren, sind unmittelbar sichtbar. Da fühlt jeder den Eingriff in die persönliche Freiheit oder, sagt man, die persönliche Mobilität. Wenn aber Ökonomen sagen, das brauchen wir alles nicht, wir machen einfach einen höheren CO2-Preis, dann polarisiert das auch. Jetzt haben wir aber einen höheren CO2-Preis, ne? Und wir haben seit 2021 die Emissionen vom Auto sind im deutschen Emissionshandel. Ob das so jeder richtig gemerkt hat, weiß ich gar nicht. Und es ist ja praktisch, ist es ja so, wenn ich jetzt also diese Freizeitfahrt mit dem SUV mache, dann wird das dem Kontingent an zulässigen Treibhausgasemissionen entnommen. Und da kann jemand anders nicht mitfahren. Insofern so aus der konsequenzialistischen Sicht passiert da gar nichts. Also noch weniger als im Ausgangsbeispiel, weil es kompensiert wird. Insofern finde ich auch ökonomische Lösungen eigentlich recht elegant. Was dann aber schwierig wird, ist, wenn ich sage als Einzelperson, als Wähler, ich will keinen Verzicht. Ich will nicht, dass mir da jemand reinreden. Ich will aber auch nicht, dass die Preise höher werden. Und dann würde ich sagen, also irgendwo hört es dann leider auf. Ne? Da müssen wir uns schon ein bisschen um die Welt kümmern.
Ich will, dass alles so ist wie früher. Das ist doch nicht zu viel verlangt.
Wie war das? Keine Wirkung ohne Nebenwirkung?
Genau.
Ja, aber es ist ja vor allem auch so maximal bekloppt, einfach zu sagen, also es ist so oft mein Gefühl bei AfD-Wählern, die wünschen sich halt die Welt zurück, wo Autofahren noch nicht klimaschädlich war, wo Fleischessen noch nicht unethisch war und vor allem, wo Rauchen auch noch keinen Krebs gemacht hat, ne? So, also wir leben halt in einer Welt der wissenschaftlichen Erkenntnis und wir können sie halt ignorieren oder wir können sie zur Kenntnis nehmen. Wenn wir sie zur Kenntnis nehmen, dann kann das wahrscheinlich nicht ohne Folgen bleiben für unser Handeln.
Ja, jetzt habe ich so, ist aber nur ein persönlicher Eindruck, dass die AfD-Wähler dieses Verbotsthema eher im Auge haben und sich dadurch getriggert fühlen, als durch CO2-Preise. Also selbst wenn die AfD sagt, die CO2-Preise auf europäischer Ebene müssen weg. Also ich weiß ja gar nicht, wie man da seine Klimaschutzverpflichtung einhalten soll. Ich habe das Gefühl, das berührt die Menschen gar nicht so sehr.
Wenn es keine Erderwärmung gibt, muss man sich da aber auch nicht drum kümmern, zum Glück.
Ja. Müssen wir vielleicht jemanden mal einladen.
Aber ich hatte das Thema sowieso auf dem Zettel, weil das ich denke, dieses ganze Ding mit ich handle so, dass ich das ethisch mache, das setzt ja auch immer voraus, dass Leute einen gewissen Faktenkonsens akzeptieren. Und wenn wir aber in einer postfaktischen Gesellschaft leben, dann wird es, glaube ich, auch immer schwerer, dass man irgendwie ja Menschen auch auf ein gewisses Handeln vielleicht einschwört. Also wie gesagt, wenn ich sage, ich bin zu der Erkenntnis gekommen, im Rahmen der globalen Erwärmung sollte ich und überhaupt, so, das ist ja toll und edel, aber mein Nachbar, der sagt, es gibt keine Klimaerwärmung, der kommt halt zu einem komplett anderen Schluss wahrscheinlich. Der sagt, ich fahr Auto für die Wirtschaft.
Also ich stimme dir zu, ne? Man soll versuchen, Werte und Fakten zu trennen. Und gibt's ja diesen schönen Spruch, früher wurde über Werte gestritten, heute über Fakten. Ich sehe nur einen Punkt, wo es zusammenhängt. Und natürlich ist die Erderwärmung mit gewissen Unsicherheiten verbunden. Ja, wir wissen nicht, wie schnell sie kommt, in welcher Form sie kommt, wo sie kommt. Neuerdings haben wir die Befürchtung, dass sie Europa stärker trifft als die anderen Kontinente. Also nochmal ein ganz anderer Druck drauf kommt. Ich meine aber, dass die Einschätzung, wie ernst die Lage ist, tatsächlich auch einen Einfluss auf die Stärke der Pflichten hat. Ja, Kant unterscheidet da zwischen vollkommenen und unvollkommenen Pflichten. Und unvollkommene Pflichten, das ist, wenn ich also einsehe, ich muss irgendwas tun, um die Welt zu beschützen. Unvollkommene Pflicht, dann kann ich mir das generell vornehmen. Es regiert aber nicht in die einzelne Handlung hinein. Ist die Lage der Welt aber so bedrohlich, dass man sagen muss, okay, ich kann das gar nicht mehr lange denken, die Fortführung dieser Entwicklung, weil dann die Menschheit von der Erde verschwindet. Das ist natürlich schon sehr weitgehend, ja, das ist schon so Befürchtung der letzten Generation. Dann habe ich tatsächlich eine ganz starke moralische Pflicht, jetzt schon zu handeln und dann muss ich sagen, zu ähnlichen Ergebnissen wie die letzte Generation. Da müsste ich mich nämlich eigentlich auch auf die Straße kleben.
Aber das hängt ja sehr dann, da sind wir dann sehr bei diesem anderen Thema, wie denkt man genau über solche Prognosen, über solche Studien, für wie wahr hält man sie, für wie ausgewogen hält man sie und Co. Also das ist ja schon ganz nochmal ein anderes Eisen, was man dann hat. Aber ich glaube, der Punkt ist deutlich geworden, dass du sagst, die Pflicht, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, hängt immer mit den Umständen zusammen, wie stark sie auch greift, jetzt unabhängig auch von Neigung. Und das ist, glaube ich, das kann man nachvollziehen, aber dieses ganze Thema, wie schätzt man jetzt Klimawandel ein, damals auch mit Corona, wie schätzt man die Prognosen ein, wie gefährlich ist alles gerade, das ist ja schon eine große Frage, wie wir wissenschaftliche Erkenntnisse interpretieren oder zur Kenntnis nehmen, ne? Oder Prognosen, gerade Prognose. Also ich glaube, dazu müssten wir irgendwie dann echt nochmal eine eigene Folge machen, wie man sich dazu zu stellt, weil es gibt da ja schon unterschiedliche Stimmen zu den einzelnen wissenschaftlichen Sachen, ne?
Ja, ist ja auch von der Einschätzung abhängig, kriegen wir noch die Kurve, ja? Also finden wir Technologien oder schaffen wir es wieder zu vermohren oder kommen wir zu anderen Energieformen? Wenn das mein Ergebnis ist, müsste ich natürlich viel stärker daran arbeiten, das ist ganz klar, aber habe da noch nicht das, ich muss da noch nicht in Richtung Endzeitethik arbeiten und denken.
Genau, weil das ja dann auch ganz andere Lösungen für die Jetztzeit weil das eine ganz andere Lösung für die Jetzt- und Echtzeit dann beinhalten würde. Deswegen ist das, glaube ich, wenn wir so denken, dass alles jetzt irgendwie in 10 Jahren den Bach runtergeht, dann haben wir natürlich auch eine ganz andere Debattenkultur.
Das ist übrigens das Tückische an diesem moralischen Kipppunkt, ja. Wenn ich nämlich so lange warte, dass es richtig bedrohlich ist, ist es eigentlich schon zu spät. Also habe ich auch noch nicht konsequent zu Ende gedacht und ich merke, es tut leider auch sehr weh, in diese Richtungen zu denken, weil ich mich eigentlich nicht auf die Straße kleben möchte.
Ich wollte gerade sagen, da sind wir ja wieder bei der letzten Generation, die sagt, wir müssen das machen, weil, ne? Also ihr checkt es nicht und da steckt ja auch so ein bisschen implizit drin, ihr werdet uns schon noch dankbar sein.
Ja, also ich würde noch einen Aspekt hervorheben oder einen Aspekt erörtern wollen. Es besteht ja manchmal die Sorge, unsere Wirtschaft geht den Bach runter, wenn wir auf Klimaschutz umstellen, ja. Und dann die Gegenerzählung ist, nein, es kommen dann neue Technologien und die sind teuer und schaffen Arbeitsplätze und so weiter. Das ist die Gegenerzählung. Da merken aber viele Menschen, ganz so ist es nicht, ja. Also, dass das die Verluste 1:1 aufgewogen werden beim Elektroauto, das dann den Verbrenner ersetzt, dass das so 1:1 alles ersetzt, das ist ja nicht der Fall, das wissen ja die, das merken die Menschen ja, dass der ÖPNV es auch nicht, trotz Arbeitskräftemangel nicht alles auffangen kann.
Das merken auch die Getriebebauer, dass das E-Auto nicht
ganz auffängt. Ganz genau. Und dann heißt es die Dematerialisierung der Wirtschaft, ja, wenn wir wirklich so eine sehr CO2-intensive da müssen wir eigentlich ins Postwachstum übergehen und wieder schrumpfen. Und ich sehe das gar nicht so. Und da bin ich jetzt wieder beim Beispiel Kloster Volkenroda. Wenn ich da eine Woche arbeite.
Die Kurve will ich sehen.
Ja, ja. Wenn ich da eine Woche arbeite, dann die Übernachtungspreise sind ja wirklich moderat und fair, aber das ist, ich gebe dafür ordentlich Geld aus, was ich mir vorher erarbeitet habe. Es ist aber eine andere Qualität, als wenn ich mit diesem Geld dann mir einen Flug erlaube, sonst wohin, oder mit dem Geld mir irgendwas besonders Material- oder Energieintensives kaufe. So, das heißt, ich habe eigentlich die gleiche wirtschaftliche Leistung mit verbunden mit einem stärkeren Maß an Entschleunigung und wahrscheinlich sogar höheren Wohlstand erreicht für mich persönlich, als wenn ich das Geld irgendwo zum Fenster rausblase. Insofern mache ich mir grundsätzlich für die Wirtschaft keine Sorgen, dass das natürlich alles mit einer riesen Anpassung verbunden ist, ist ganz klar, und es kann ja nicht ganze Welt aus Kloster folgen, wo das besteht, das ist auch klar.
Zumindest nicht Anfang September.
Ich wollte gerade sagen, nur dann, aber so viele soll es ja gar nicht
sein. Aber so viel möchte ich es ja gar nicht haben. Also.
Nee.
Nein, aber das ist natürlich ein riesen Paradigmenwechsel, und wir alle werden da weg müssen, zumindest wir, die wir ja so in den 70ern und 80ern geboren sind oder sogar noch davor, dass wir sind wirklich jahrzehntelang mit einer anderen Erzählung aufgewachsen. Und ich hoffe, dass die jüngeren Generationen, also meine Kinder, das zum Beispiel deutlich besser können.
Henning, sehen wir dich denn nochmal im Kloster Volkenroda im September? Wirst du bei der Konferenz dabei sein?
Ich habe schon gebucht. Also vielleicht noch nicht die Konferenz, aber auf jeden Fall schon die Räume gebucht, genau.
Ja, okay, da kannst du dir aussuchen, ob du noch einen Kantaufsatz schreiben willst oder bei der Konferenz teilnehmen.
Da gehe ich zur Konferenz und anschließend gebe ich meiner Frau Teile des Gepäcks mit und werde von da aus weiter in Richtung Loccum pilgern.
Ja, sehr gut. Wow. Ja, dann können Leute ja mit dir ins Gespräch kommen bei der Konferenz und dich ansprechen auf das ganze Thema Pflicht und Neigung und Co. Das ist doch super. Und ich glaube, was du gerade gesagt hast, dass du da schon ein Zimmer hast, da bist du einer der Auserwählten. Das ist nämlich so, dass das Zimmerkontingent, was die Einzelzimmer angeht, mittlerweile ausgelaufen ist. Das heißt, ja, schwer, Push guckt kritisch, aber für dich, weil du ja Co-Host bist,
ich dachte schon, wir müssen uns
natürlich
Zimmer
für
teilen,
dich ein
Tobias.
Zimmer reserviert. Nee, ich werde sogar im Bus schlafen. Das heißt, ich werde gar kein Zimmer verbrauchen. Aber für alle, die noch kommen wollen, es gibt auch erstens im Kloster noch alternative Übernachtungsmöglichkeiten. Zum Beispiel kann man campen. Es gibt Zimmer, wo mehrere Personen reinkommen. Und zum anderen gibt es in der Umgebung noch einige echt schöne Hotels, wo auch viele Konferenzgäste mittlerweile meines Wissens zumindest angemeldet sind, sodass man da auch noch ein bisschen abends Community-Feeling hat. Und es ist alles nicht so weit auseinander. Da muss man halt abends noch mal rüberfahren. Vielleicht mit Auto. Vielleicht mit dem Auto, vielleicht aber auch nicht.
Da ist eine Bushaltestelle vor der Tür.
Das können wir dann nur diskutieren. Oder Fahrgemeinschaften. Sehr oder ja, genau, Bushaltestellung. Aber ich glaube,
diskutieren wir, während wir auf dem Bus warten.
Auch schwierig an der Stelle,
Bus,
oder?
Der Bus am Wochenende ist eine Herausforderung. Da fährt er nur bis Körner, ne? Und da muss man den Berg hochlaufen.
Aber wir sind ja Donnerstag, Freitag.
Ja, geht's? Da geht es von Mühlhausen, fährt er einigermaßen. Und auch meist recht pünktlich, ja.
Okay.
Prima. Spannendes Thema. Vielen Dank. Und ich freue mich schon darauf, dass wir uns dann im September persönlich sehen.
Ja, da freue ich mich auch drauf.
Vielen Dank, Henning.
Ja, tschüss.
Thala und Thala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.